Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich habe mich auch so gefreut, Günther, dass wir heute Psalm 96 vorgelesen haben und dass ich Vers 10 vorlesen durfte. Sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Diese Woche haben mich zwei Geschichten bewegt. Einmal diese große Geschichte Gottes, die von den ersten Augenblicken des Universums an bis zu den letzten Augenblicken von Jesus handelt. Die schauen wir noch genauer an. Und die andere Geschichte ist die von John Allen Chau. John Allen Chau war 26 Jahre alt und wurde am 16. November auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean von Pfeilen durchbohrt und getötet. Er wollte dem isolierten Volk der Sentinelesen die Geschichte von Jesus erzählen. Und in einem langen Brief an seine Eltern schreibt er unter anderem: Seid nicht böse auf sie oder auf Gott, falls ich sterbe. Angeblich hat er gerufen, als ihn die Pfeile durchbohrt haben: Gott liebt euch und ich liebe euch. Im Internet und in den Medien wird er als böse verteufelt, als dumm, als arrogant. Und die ganze Geschichte hat mich sehr beschäftigt. Da gibt es natürlich viele, viele Fragen zu seiner Vorgangsweise und auch zu den anderen Christen, die er gekannt hat, und zu seiner Gemeinde, falls er eine gehabt hat. Ich hoffe, er hat eine gehabt. Viele Fragen zu seiner Vorgangsweise, klar. Aber die größte Frage für mich und für uns heute ist sicher: Ist die Geschichte von Jesus das wert? Oder wir singen leicht alles für Jesus. Aber schon ein Wochenende mit 4 Veranstaltungen wird uns schnell zu viel. Alles für Jesus. Ist die Geschichte von Jesus alles für Jesus wert? Wir erzählen uns ja alle Geschichten, jeder Mensch, alle. Wir erzählen uns Geschichten und im Advent, heute ist der erste Advent, man sieht es vorne an den Kerzen auch. Im Advent, da bereiten wir uns auf Weihnachten vor, wir erinnern uns an das, was uns wichtig ist: Licht, Liebe, Freude, Heimat. Das sind wunderschöne Geschichten. Aber ist das auch wahr? Ist es wirklich wahr? Oder reden wir uns das alles nur mit letzter Kraft ein, wobei wir genau wissen, übermorgen geht diese schöne Illusion schon in Rauch auf? Wie traurig, wenn man sich das nur einreden muss, weil uns in Wahrheit andere Geschichten prägen. Weltuntergangsstimmung, wegen Krisen, Kriegen, Krankheiten, Klimawandel. Wut und Trauer und Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Angst vor bösen Fremden, die zu uns kommen, Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit, vor dem Tod. Ja, wenn dich diese Geschichten prägen, dann ist der Advent nur eine verzweifelte Notlüge. Dann ist natürlich Weihnachten nur eine schöne Illusion, ein Märchen für Kinder und für blöde, sentimentale Minuten. Aber es ist dann nichts für die Realität, nichts für die Wirklichkeit, denn die Realität ist für dich eine dunkle Geschichte mit einem schwarzen Loch im Zentrum. Und ich bin so froh, dass das nicht stimmt. Dass diese dunklen Geschichten mit dem schwarzen Loch im Zentrum nicht stimmen, die sind nicht wahr. Die Geschichte von Jesus ist wahr und sie macht uns Hoffnung und gibt uns Heimat und sie gibt uns eine Richtung, einen Auftrag. Und dann können wir ohne Selbstbetrug und voller Freude Advent feiern und Weihnachten feiern und uns freuen. Im Zentrum von dieser Geschichte steht Jesus, Gott selbst. Gott selbst, der uns segnet und regiert und rettet. Und ihr habt da eine Seite, die uns daran erinnert, dass Jesus im Zentrum steht. Jesus steht im Zentrum dieser Geschichte. Und wir lesen dazu den Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und so fängt die Geschichte im Matthäusevangelium an. Da steht, Buch des Ursprungs von Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also ich mag ja das nicht, diesen komischen Genitiv Jesu Christi. Da habe ich immer das Gefühl, da müssen die Leute erst Geheimsprache lernen, damit sie irgendwie über Jesus reden, sich trauen. Weil zum Schluss sagen sie Jesu Christi, wo man das gar nicht sagt. Und dann einmal ja, sagen sie Jesu Christus oder so. Und deswegen sage ich das am liebsten nicht. Ich sage immer von Jesus Christus. Da muss man keinen griechisch entstandenen und lateinisch übersetzten und auf Deutsch importierten Genitiv können. Also aber so fängt es an. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus behauptet da in seinem ersten Satz, Jesus ist der Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Und das bedeutet, dass Jesus im Zentrum der Geschichte ist. Er füllt die Geschichte aus. Gott baut seine Geschichte um Jesus herum auf. Schon lange, lange vor wird sein Auftritt auf der Bühne der Weltgeschichte vorbereitet. Alles läuft auf ihn hinaus und alles bekommt dann von ihm Sinn. Das ist so, wie wenn du einen Film anschaust, in dem zuerst dauernd von einem Jack die Rede ist. Und dann kommt endlich der Jack in den Film vor. Weil es ist ein Film über Jack. Und genauso ist die Weltgeschichte. Von der ersten Sekunde bis in alle Ewigkeit. Gott schreibt die Geschichte auf Jesus hin. Jesus ist die Hauptperson. Jesus ist der Held der Geschichte. Alle anderen Menschen, Personen, alles andere, was es gibt, alles kriegt seinen Sinn von Jesus. Diese Weltgeschichte, in der wir drinnen stecken, deine Lebensgeschichte, alles, was du so erlebst, da geht es vor allem um Jesus. Ich finde das so super, ich habe einen Freund. Wir telefonieren manchmal miteinander, er wohnt in einem anderen Land und wir kennen uns schon so lang und manchmal frage ich ihn, wie es ihm geht und er fängt an zu erzählen und dann fange ich an zu erzählen, wie es mir geht, was irgendwie ähnlich ist und dann sagt er, jetzt geht es mal nicht um dich, hör mal auf mit deiner Geschichte, geht es jetzt mal nicht um dich, hör mal mir zu. Und genauso ist, sagt es uns Gott, natürlich geht es um uns auch, er liebt uns und wir sind wichtig. Aber vor allem geht es in deinem Leben um Jesus. Um Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Geschichte. Auch meiner Lebensgeschichte und auch deiner Lebensgeschichte. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das bedeutet, Jesus ist der Sohn Abrahams, der segnet. Jesus ist der Sohn Abrahams. Das beweist seine Abstammung von Abraham in den Versen 2 bis 6. Da werden alle Vorfahren von Abraham bis David angeführt. Und das zeigt uns, Jesus ist der Sohn Abrahams. Dieser Abraham, der hat ungefähr 2000 Jahre vor Christus gelebt. Und der hat von Gott ein gigantisches Versprechen bekommen. Ich lese euch das vor, was Gott zu ihm sagt in 1. Mose, Kapitel 22, Vers 18. Da sagt Gott zu diesem Abraham, in deinem Nachkommen werden alle Nationen der Erde gesegnet, weil du meiner Stimme gehorcht hast. In deinem Nachkommen werden alle Nationen der Erde gesegnet, weil du meiner Stimme gehorcht hast. 2000 Jahre nachher, 2000 Jahre später, sagt Matthäus, Jesus ist dieser Sohn Abrahams. Jesus bringt den versprochenen Segen zu allen Menschen. Zu dir, zu mir, zu Inselbewohnern auf der ganzen Welt, zu Ladies, zu Kindern, zu Senioren. Überall hin bringt Jesus den versprochenen Segen Abrahams. Jesus ist nämlich der Sohn Abrahams. Und Jesus ist auch der Sohn Davids. In den Versen 6 bis 11 wird der Stammbaum von Jesus weitergeschrieben und er geht dann von Abraham bis zu David. Und David wird in diesem Abschnitt besonders hervorgehoben. 1000 vor Christus Da hat es in Jerusalem einen König gegeben, der David geheißen hat. Und hier wird eben besonders betont, dass dieser David ein König war. Vers 6, Isai zeugte David, den König. Nicht nur einfach David, so wie bei allen anderen in dem Stammbaum, sondern David, der König. Warum ist der wichtig in Gottes Geschichte? Warum wird der jetzt irgendwie hervorgehoben? Es stehen noch 14 andere Könige auf dieser Liste. Warum ausgerechnet David? Ja, weil zu diesem David hat Gott gesagt, und das kannst du auch im ersten Teil der Bibel nachlesen, auch schon nachweislich hunderte Jahre vor Jesus Christus geschrieben worden. Also zu diesem David sagt Gott in 2. Samuel 7, Kapitel 7, Vers 12, sagt Gott, einer deiner Nachfahren wird König werden und für immer König bleiben. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und noch mehr wird über diesen Sohn Davids gesagt in der Bibel, im ersten Teil der Bibel. Dieser Sohn Davids wird nicht nur für immer, sondern auch über alle regieren, sagt zum Beispiel Psalm 2. Da wird versprochen, dass dieser besondere König über alle Nationen regieren wird. Das heißt, Gott hat versprochen, dass ein Nachfahre von David für immer über alle regieren wird. Aber das wird keiner der anderen 14 Könige, die hier erwähnt werden, sein. Und nach Vers 11 ist sogar das Königtum verloren gegangen. Untergegangen. Und Matthäus sagt jetzt da ganz klar, Jesus ist dieser besondere Sohn Davids. Der Thronanspruch wird weiter vererbt. Der Thron ist verloren gegangen, aber der Thronanspruch, das Recht auf den Thron, wird natürlich weiter vererbt, quer durch die Jahrhunderte hindurch. Und es geht bis Josef. Und von Josef erbt Jesus rechtlich gesehen den Thronanspruch. Er ist der rechtmäßige Thronerbe. 1000 Jahre vorher hat Gott es versprochen. Es ist 1000 Jahre lang nichts passiert. Und nach 1000 Jahren sagt Matthäus, Jesus ist dieser versprochene Sohn Davids. Er ist der König, der für immer und über alle regiert. Er regiert auch dich und er regiert auch mich. Also Jesus ist der Sohn Davids, der regiert, er ist der Sohn Abrahams, der segnet und er ist der Christus, der rettet. Es wird auch sehr betont in diesem ersten Teil vom Matthäus-Evangelium, dass Jesus der Christus ist. Christus war ja nicht der Nachname von Jesus, also du findest Jesus nicht unter C im Telefonbuch. Christus ist sein Titel, seine Berufsbezeichnung. Und was für ein Beruf ist jetzt das, ein Christus zu sein, der Christus zu sein? Was hat der für eine Aufgabe? Der Christus hat die Aufgabe zu retten. Und es ist natürlich bitter notwendig, dass Menschen einen Retter bekommen. Der erste Hinweis darauf sind gleich die allerersten Worte von diesem Buch und diesem Satz, den wir gelesen haben. Da steht Buch des Ursprungs. Und da klingeln bei den ersten Lesern vom Matthäus-Evangelium, klingeln da alle Glocken. Denn wenn die ihre Bibel aufmachen, dann heißt das erste Buch in ihrer Bibel so, Buch des Ursprungs. 1. Mose heißt bei denen Buch des Ursprungs. Und wenn du das Buch weiterliest, 1. Mose, dann steht da plötzlich in Kapitel 5, Vers 1, da kommt ein Stammbaum von Adam. Und da steht, in Kapitel 5, Vers 1 steht, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Und da sind genau diese Worte verwendet Matthäus hier. Er sagt, dies ist das Buch der Generationenfolge von Jesus. Vergleicht der da vielleicht Jesus mit Adam? Ja, genau. Genau das macht Matthäus. Mit Jesus ist ein neuer Anfang da. Was Adam zerstört hat, wird Jesus retten. Erinnert euch dran, Adam war der erste Mensch, der auf Gott gepfiffen hat. Nach Gott segnet. Gott regiert. So fängt die Bibel auch an. Zwei Kapitel lang. Und dann, nach zwei Kapiteln, werfen die Menschen schon Gottes Segen und Gottes Regierung auf den Müll. Und sie wollen nicht von Gott regiert werden und sie wollen nicht von ihm den Segen haben. Und das führt natürlich zu Schuld. Die Liebe zwischen Mensch und Gott zerbricht auf diese Art. Das Licht geht aus, die Menschen gehen dann aufeinander los und schon in Kapitel 4 passiert der erste Mord. Und so geht es weiter. Die Menschen brauchen dringend einen Retter. Gott ist jetzt so gnädig und großartig. Er verspricht schon ganz am Anfang der Bibel diesen Retter. Kapitel 1 und 2, Gott segnet, Gott regiert, Gott ist gut. Die Menschen haben alles, was sie brauchen. Sie leben in einer Liebesbeziehung. Dann schmeißen sie alles weg, den Segen und die Regierung Gottes wollen sie nicht. Und das hat furchtbare Konsequenzen. Aber schon da in Kapitel 3 verspricht Gott, dass ein Retter kommen wird. Kapitel 3, Vers 15, da spricht er zu der Schlange, zu dem Bösen, sagt Gott, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, zwischen deinen Nachkommen und den Nachkommen der Frau. Er, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist dieses Versprechen, dass das Böse besiegt werden wird. Da wird darauf gewartet, dass ein Retter kommt, der das Böse besiegt. Gott verspricht es ganz am Anfang, dass der Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird, auch wenn die Schlange ihn dabei vergiften wird. Der Nachkomme der Frau wird das Böse besiegen durch sein Leid. Das verspricht Gott. Wir Menschen brauchen jemanden, der uns rettet. Und daran erinnert uns Matthäus mit den ersten Worten, aber auch mit dem Stammbaum von Jesus natürlich. Der ganze Stammbaum erinnert uns daran. David zum Beispiel. David ist einer der Höhepunkte in diesem Stammbaum. Aber er ist auch gleichzeitig einer der Tiefpunkte. Vers 6. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Sein Sohn Salomo war von Bathseba. Und Bathseba war nicht die Frau von David, die war die Frau von Uriah. David hat sie gesehen, hat sie holen lassen, hat mit ihr geschlafen. Und dann hat er ihren Mann umbringen lassen. David ist ein Ehebrecher und Mörder. Und solche Leute findest du viele im Stammbaum von Jesus. Einige der schlimmsten Menschen sind im Stammbaum von Jesus drin. Und dieser Stammbaum, der zeigt uns deutlich, dass es ein riesen Problem gibt. Und wir sehen dieses Problem auch in uns, wenn wir ehrlich sind. Die Geschichte von Israel, die geht ja dann noch weiter den Bach runter. Es kommt zur totalen Katastrophe. Es kommt zur Wegführung nach Babylon. Die wird da auch so extra hervorgehoben in diesem Stammbaum. Die kommt viermal, wird die Wegführung nach Babylon erwähnt, wo der Staat, das Königreich endgültig untergeht und wer andere regiert und alle werden, ein Großteil der Bevölkerung wird verschleppt und sind Gefangene weggeführt im Exil. Eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Israels, die da extra hervorgehoben wird, neben Adam, an den wird angespielt und explizit erwähnt werden, Abraham, David und die Wegführung und der Christus, da wird auch explizit erwähnt natürlich. Denn wir brauchen einen Retter. Jesus ist der Christus, er rettet. Also Jesus ist die Lösung für das Problem von Adam und für das Problem von David und für das Problem des Exils und für das Problem von jedem von uns. Für unsere ganze Gottesferne. Und das verspricht Gott auch schon im ersten Teil der Bibel den Menschen in der Verbannung. Schon bevor sie in die Verbannung kommen, verspricht er ihnen, dass es eines Tages durch den Christus eine endgültige Rückkehr geben wird in seine lebendige Nähe, in seine Liebe hinein. Das kann man schon bei den Propheten im Alten Testament nachlesen. Jesus ist der Christus. Gott verspricht diese Rettung schon vor Jahrhunderten, bevor das alles passiert, von dem wir da lesen. Und diese Rettung, die ist für alle Menschen offen, für alle Menschen. Und das macht auch Matthäus sonnenklar mit diesem Stammbaum. Jesus ist für alle Menschen gekommen. In dem Stammbaum sind alle Arten von Menschen drinnen. Skandalträchtige Ausländerinnen, Könige, Sklaven, Zigeuner, Menschen auch vom Dorf, Menschen aus der Stadt, Unternehmer, Angestellte, bekannte Menschen, Unbekannte, die wir nicht kennen, Gott kennt jeden. Gute, böse, alle Arten von Menschen findest du da im Stammbaum von Jesus. Und für alle, für jeden von uns, für jede von uns ist Jesus gekommen. Weil er Gott selbst ist, kann er uns auch retten. In Vers 16 steht ja, dass Josef der Mann der Maria war, von der Jesus geboren wurde. Das ist ganz komisch formuliert. Von niemandem sonst liest man sowas. Aber es ist ganz eindeutig, Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus. Der rechtliche Vater ist er natürlich, aber nicht der leibliche Vater. Er ist nicht der biologische Vater. Es steht eben ganz ungewöhnlich da, Jesus wurde gezeugt aus der Maria. Er ist eben der versprochene Nachfahre der Frau. Jesus ist von keinem Menschen gezeugt worden, sondern Gott selbst hat ein Wunder gemacht. Jesus ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Ein echter Mensch. Und ein echter Mensch wächst im Bauch seiner Mutter und wird geboren. Jesus ist auch ein echter Mensch. Und er ist Gott selbst, der uns rettet. Wie macht es Jesus? Wie macht er diese Rettung? Zuerst macht Jesus wieder den Weg zu Gott frei. Er stirbt am Kreuz, durchbohrt, nicht von Pfeilen, sondern durchbohrt von Nägeln und von einer Lanze. Er stirbt für unsere Schuld am Kreuz. Das ist so ähnlich, wie wenn wir tödliches Schlangengift in uns hätten und Jesus saugt das Gift aus uns raus. Wir werden wieder gesund, aber er stirbt daran. Er stirbt für unsere Schuld. Er zertritt die Schlange, aber das bringt ihn um. Aber wir sind gesund. Das ist das Erste, was Jesus macht. Er macht den Weg zu Gott frei. Er stirbt und macht den Weg frei und dann besiegt er den Tod. Er wird wieder lebendig. Und jetzt bietet er allen Menschen hier in ganz Wels, in ganz Österreich, auf der ganzen Welt, bietet er jetzt die Rettung an. Wenn du ihm vertraust, wie Abraham Gott vertraut hat, und wenn du ihn als deinen König annimmst, weil er der König ist, dann bist du frei, dann vergibt er dir, dann stellt er diese Verbindung zu Gott wieder her, zum echten Leben. Du gehörst wieder in Gottes Geschichte hinein, zu seiner Liebe, zu seinem Licht. Jesus rettet. Er ist der Christus. Und Matthäus fasst es in Vers 17 so zusammen. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Was soll das? Was sollen diese Zahlen da? Da gibt es natürlich verschiedene Theorien. Ich kenne drei. Wir können gern später darüber miteinander reden, wenn dich das interessiert, was die Zahlen sollen. Aber bei all den Zahlen ist doch eines, ist der Hauptpunkt von diesem Satz 17 komplett klar. Abraham, David, die Wegführung, der Christus. Das sind die Eckpunkte der Geschichte. Darum geht es. Jesus ist der Sohn Abrahams, der segnet. Jesus ist der Sohn Davids, der regiert. Jesus ist der Christus, der rettet. Das behauptet Matthäus. Aber stimmt das? Also diese ganzen Abstammungen zum Beispiel, stimmen überhaupt? Ich glaube schon. Matthäus hat da auf Aufzeichnungen zurückgreifen können, die im Tempel bewahrt wurden. Und er hat auch auf ältere Geschichtsbücher zurückgreifen können. Und Jesus war tatsächlich der Nachfahre von diesen Menschen und der wirkliche Thronfolger. Also in dem Sinn stimmt es sicher, was der Matthäus uns da schreibt. Aber jetzt können wir uns noch auf eine andere Art fragen, ob das stimmt, was er da schreibt. Stimmt es, dass Jesus tatsächlich diese Versprechen erfüllt hat? Er wurde tatsächlich auf eine ungewöhnliche Art und Weise geboren. Er ist historisch und tatsächlich am Kreuz gestorben und auch historisch und tatsächlich wieder lebendig geworden. Und er ist tatsächlich der Herr für alle Arten von Menschen. Gute und Böse, Österreicher, Araber, Chinesen, Amerikaner, Italiener, für alle Menschen auf allen Inseln auf der Welt. Und überall auf der Welt wird er auch, fast überall auf der Welt wird er als König akzeptiert. Ich habe vorgestern einen Rundbrief von Open Doors gelesen. Das ist so eine Organisation, die sich sich mit Christenverfolgung beschäftigt weltweit und sich für verfolgte Christen einsetzt. Und Christen werden in vielen Ländern der Welt extrem verfolgt. Am schlimmsten ist es in Nordkorea, wo ganz viele von ihnen in Straflagern sind und wo die Eltern, wenn sie gläubig sind, ihren Kindern nichts davon erzählen. Weil die Kinder werden in der Schule und überall indoktriniert. Die glauben das, dass es richtig ist, ihre Eltern dann zu verraten. Und dann sind die Eltern im Straflager. Aber auch dort gibt es eine Untergrundgemeinde. Sogar dort wird Jesus als Herr verehrt. Dort regiert er in den Herzen der Menschen. Gigantisch. Überall auf der Welt segnet er. Überall auf der Welt regiert er. Und Gott hat es vor Jahrhunderten, hat das Jahrtausende vorher versprochen. Gott hält seine Versprechen quer durch die Jahrhunderte. Das ist für mich so unfassbar. Ich meine, ich kann mir das vorstellen, dass der Sepp da hinten eine Zielscheibe in die Luft hält und irgendjemand von euch, also ich nicht, mit einem Dartpfeil drauf schießt und genau ins Schwarze trifft. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir auch noch ungefähr vorstellen, dass es irgendwie möglich ist, ins Ziel zu treffen. Jetzt, was ganz Ungefährliches wird natürlich geworfen, jetzt kein Dartpfeil mit Spitze vorne wäre das gewesen. Aber ich kann es mir noch vorstellen, es ist nur vorstellbar, dass die Zielscheibe einen Kilometer entfernt ist und dass man da immer noch treffen kann. Das ist denkbar. Aber quer durch die Jahrtausende ins Ziel treffen. Oder ein anderes Beispiel, es hat mal so eine Zeit gegeben, eine Zeit lang diese Mode, dass man mit Wasserflaschen Tricks gemacht hat. Man hat so eine halb gefüllte Wasserflasche und die wirft man so, zum Beispiel gibt es da Leute, die könnten das jetzt auf den Tisch da werfen, ohne dass irgendwas umfällt und dass die Wasserflasche stehen bleibt. Und da gibt es coole Videos auf YouTube, was die alles schaffen. Was mir am besten gefallen hat, waren zwei Buben, Brüder. Die haben beide gleichzeitig ihre Flasche geworfen und die sind dann so aufeinander gestanden mit dem Deckel, also mit dem kleinen schmalen Teil aufeinander sind sie da gestanden. Und die haben das geworfen, dann steht das da, dann schauen sie sich an und dann jubeln sie natürlich, weil sie es selber kaum fassen können. Aber kann ich mir vorstellen, so einen Wurf, aber so einen Wurf quer durchs Universum, durch die Jahrhunderte hindurch, während sich alles bewegt und alles durcheinander geht und dann triffst du ins Ziel. Alles bewegt sich und trotzdem landen die sicher und genau am Ziel. Das macht Gott mit der Weltgeschichte. Das macht Gott hier. Und das ist keine Erfindung, das ist nachweislich alles passiert. Und es ist nachweislich alles schon Jahrhunderte vorher niedergeschrieben worden, bevor es dann passiert ist. Jesus ist die Erfüllung eines Jahrtausende alten Versprechens. Was ist das bloß für ein Gott, der sowas schafft? Gott ist souverän. Er erreicht sein Ziel. Er hält sein Wort. Er schreibt die Weltgeschichte. Und die Weltgeschichte ist großartig. Und sie hat ein Happy End bei Jesus. Was bedeutet das also für uns? Wo bist du in dieser Geschichte? Also die ganze Geschichte läuft auf Jesus hinauf. Er ist das Zentrum, er ist das Ziel, der Höhepunkt, die Erfüllung. Und diese Geschichte, die ist so gigantisch gut. Ich habe diese Woche ein Interview mit zwei Missionaren gesehen und die sind da in den Bergen von Papua-Neuguinea, leben sie ziemlich abgeschieden von der Welt. Dieses Volk, wo sie die Bibel übersetzen, hat sie gebeten zu kommen, um die Bibel zu übersetzen. Und dieses Volk, die leben in dauernder Furcht vor bösen Geistern. Das ist der Normalfall für Menschen, die so in solchen Gesellschaften leben, überall auf der Welt. Ist das Normale, dass man sein Leben sieht als umgeben von bösen Geistern, die man irgendwie besänftigen muss. Und der eine Missionar hat erzählt, er geht mit einem Mann aus diesem Volk auf einem gefährlichen Bergpfad. Und er fühlt sich aber sicher, weil der Mann ist da zu Hause, der kennt sich total gut aus, der kann ihm helfen, das ohne Gefahren zu überstehen. Er fühlt sich sicher und der Mann bleibt plötzlich stehen und sagt, er hat eine Todesangst. Er hat Todesangst, weil da vorne könnte ein Geist sein. Und der Missionar fühlt sich komplett sicher. Nicht nur, weil der Bergfex dabei ist, sondern auch, weil Jesus da ist und Jesus bereits alle bösen Geister besiegt hat. Der Missionar sagt, wenn diese Menschen das Evangelium zu ihrer Geschichte machen, dann wird sich ihr Leben auf so viele Arten und Weisen zum Positiven verändern. Das weiß er jetzt schon, ganz genau. Das ist nur ein Beispiel davon. Hundertprozentig ist es sicher, dass diese Geschichte gut ist für diese Menschen. Für alle Menschen. Unsere Geschichte ist gut. Und sie ist wahr. Du kriegst echte, tragfähige Hoffnung durch Jesus in seiner Geschichte. Nicht nur die Weltgeschichte formt sich ja um Jesus herum, sondern auch deine Geschichte. Wenn er quer durch die Jahrtausende das Ziel erreicht, dann auch in deinem Leben. Quer durch alle Krisen und Kriege und Krankheiten und Klimakatastrophen. Quer durch alle Verzweiflung. Er erreicht sein Ziel auch mit deiner Geschichte. Gott lässt dich nicht allein. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Du gehörst zu ihm, wenn du zu Jesus gehörst. Und das gibt Sicherheit. Und dann fragst du auch nicht mehr, was soll ich mit meinem Leben tun? Sondern dann fragst du, was tut Gott? Und was ist meine Rolle dabei? Deswegen ist die wichtigste Frage für uns, ist das Zentrum voll mit Jesus bei dir oder ist das Zentrum leer? Ist Jesus da oder ist das Zentrum der Geschichte noch leer? Und ich möchte euch auch noch was anderes sagen. Ich bin so froh, dass ich euch kenne. Gott will, dass für alle Menschen Jesus zentral wird. Und wir haben ja gerade ein Wochenende, wo wir vielen, vielen davon erzählen, auf vielfältige Arten und Weise. Ein Wochenende lang hauen wir uns richtig rein als Gemeinde. Es ist ja nicht so, als würde er zu uns sagen, geh zu einem Volk, das dich mit Sicherheit abschießen wird. Es ist ja nur ein Wochenende. Und ich bin so froh, dass ich euch kenne, dass wir gemeinsam das machen. Vielen Dank dafür. Bitte mach weiter damit. Und wir haben auch andere Menschen, die dafür, dass Leute die Geschichte von Jesus kennenlernen wollen, in andere Länder gegangen sind oder in andere Länder gehen wollen. Vielen Dank dafür und mach weiter damit. Denn Jesus ist zu uns gekommen und wir Menschen haben ihn durchbohrt. Und er hat gesagt, Gott liebt euch. Und ich liebe euch. Er gibt alles für uns. Jetzt beten wir ihn an mit unserem ganzen Leben. Er ist das Zentrum meiner und deiner Geschichte. Und er ist unser ganzes Leben wert. Beten wir miteinander. Wir haben eine kurze Zeit der Stille, wo jeder still ohne laute Worte zu sagen reagieren kann in seinem eigenen Herzen. Ich schließe mit einem Gebet ab. Herr Jesus, wir loben dich. Du bist der Sohn Abrahams, der den Segen bringt zu allen Menschen. Und danke, dass er uns schon erreicht hat, dieser Segen. Vielen Dank, dass wir nicht in der Angst leben müssen vor der schwarzen, dunklen Zukunft oder bösen Mächten oder der Sinnlosigkeit des Materialismus. Herr, vielen Dank, dass du uns segnest, dass du uns zeigst, dass du da bist, dass du uns in deiner Liebe Sicherheit schenkst, dass du uns vergibst, dass du Versöhnung stattfinden lässt, dass du uns ein sinnvolles Leben schenkst in deiner Geschichte. Danke. Herr Jesus, du bist der Sohn Davids, der König, der regiert. Und wir wollen dir neu sagen, regiere du in mir. Du bist mein König und ja, ich möchte deinen Worten vertrauen und tun, was du sagst. Ja, du hast alles Recht dazu zu befehlen, aber es ist auch das Beste. Es ist so gut, deinen Worten zu vertrauen. Sei du mein König und regier du in mir und hilf du mir auch, ja, dir nachzufolgen und deinen Willen zu tun. Und Herr, wir loben dich, dass du der Christus bist, der Retter für die ganze Welt. Wir loben dich, dass alle Menschen ja, Frieden mit Gott finden können und ja, dass sie Licht und Liebe und Leben erfahren in einer lebendigen Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Weil du, Sohn Gottes, auf die Welt gekommen bist, um dich durchbohren zu lassen und für uns zu sterben. Weil du uns so liebst. Herr, danke, dass du der Retter bist. Bitte sei du der Retter für ganz viele Menschen um uns herum. Ja, und mach uns auch zu Hoffnungsträgern in dieser Welt. Hilf uns, dass wir auch anderen Menschen diese Geschichte erzählen und dazu einladen. Ja, denn du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist der Anker in der Zeit. Du bist der Ursprung allen Lebens. Und du bist das Ziel in Ewigkeit. Amen.